Morgen geht es wieder los. Schulstart in Baden-Württemberg für alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung. Gemeinsames Lernen ist hier erklärtes Ziel, Inklusion. Deutschland hat in diesem Sinne 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Doch aktuell hat man den Eindruck, schon in der Regelschule kommt man mit den normalen Anforderungen kaum über die Runden. Zu wenig Lehrpersonal, zu wenig Mittel und überhaupt. Wie es um die Inklusion in Deutschland bestellt ist, darüber spreche ich mit dem Bildungsforscher und Professor für inklusive Schulentwicklung an der Universität, Professor Rolf Werning. Herr Professor Werning, gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung. Wo stehen wir denn da jetzt eigentlich in Baden-Württemberg?
Ja, also die Quoten, die wir zurzeit sehen, zeigen, dass die Entwicklung nicht gerade positiv verläuft. Ich würde mal sagen, das gilt für fast alle Bundesländer, fast alle, sage ich bewusst. Aber in Baden-Württemberg sehen wir eigentlich zurzeit einen Anstieg zum Beispiel der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Förderschule. Und zwar schon von 2012 bis 2021, wo sich diese Zahl eben erhöht hat. Das heißt, die Ausgrenzung oder auch die Förderung in speziellen Institutionen, gerade für Kinder mit Förderbedarf, hat zugenommen, nicht abgenommen. Obwohl ja die Idee von der UN-Behindertenrechtskonvention, die Sie angesprochen haben, ist ja, gemeinsames Lernen zu fördern. Das heißt also, Ausgrenzung zu minimieren. Das hat nicht funktioniert. Und von daher muss man da eher ein schlechtes Zeugnis ausstellen.
Ist denn dieses gemeinsame Lernen, oder besser gesagt, ist die Umsetzung des gemeinsamen Lernens eigentlich immer nur eine Frage des Geldes?
Na, es ist auf keinen Fall nur eine Frage des Geldes. Es ist natürlich eine Frage der Einstellung. Und nicht nur der Politik, sondern auch der Gesellschaft. Ich würde mal sagen, Schulen werden nicht viel inklusiver als die Gesellschaft drumherum. Und wir haben in Deutschland eigentlich die Tradition eines strukturell selektiven Schulsystems. Wir separieren sehr früh nach der 4. Klasse in fast allen Bundesländern. Wir gucken uns an, wie leistungsstark die Kinder sind und bringen sie dann an die Schule, die darauf am besten vorbereitet ist. Das ist die Idee. Und das funktioniert eigentlich schlecht. Das weiß man auch schon seit langem. Denn wir sehen auch, dass es gerade eine soziale Benachteiligung gibt. Auch Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund. Das heißt also, diese frühe Einteilung, das weiß man schon ganz lange, führt eigentlich dazu, dass ja weniger nach diesem Faktor von Leistungsfähigkeit, sondern eher von sozialer Herkunft eingeteilt wird. Und von daher haben wir diese Tradition der Selektion und das macht es im deutschen Schulsystem sehr schwer, wirklich den Hebel mal umzulegen. Und das wäre notwendig, sich zu überlegen, wie kann man Schulen entwickeln, die wirklich alle Kinder fördern können.
Was könnte denn jetzt zum Beispiel eine Grundschuldirektorin tun, die in ihrer Schule inklusives Lernen befördern will?
Naja, was wir wissen, ist einmal, inklusives Lernen erfordert sozusagen die Veränderung der gesamten Schule. Es ist kein Additum, es ist kein Anhängsel. Das bedeutet eigentlich auf drei Ebenen würde ich das ansiedeln, nämlich auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung. Also wir sehen bei erfolgreichen Schulen, dass sie flexibler arbeiten, dass sie die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sehr gut im Blick haben und dann spezifischer Angebote machen können, also differenzierteren Unterricht. Die zweite Stufe ist, das gelingt nur, wenn Lehrkräfte Teamstrukturen entwickeln. Das heißt, eine einzelne Lehrkraft in einer Klasse ist schnell überfordert und sie sagt, wie soll ich das alles hinkriegen bei der Vielfalt? Und wir sehen, man kriegt es hin, wenn Lehrkräfte im Team arbeiten. Das heißt, gemeinsam Unterricht vorbereiten, verantworten, in Teams dann sozusagen die Unterrichtsentwicklung auch begleiten und auch überprüfen, was wirkt, wo müssen wir nachsteuern und in diesen Teams sind die SonderpädagogInnen integriert. Der dritte Punkt, wenn ich das noch sagen darf, auch Organisationsentwicklung. Das heißt, Schulen müssen sich verstehen als Institutionen, die eben für die gesamte Bandbreite der Heterogenität zuständig sind. Heute, und das hört man ja auch oft, wenn Eltern sich darum bemühen, dass dann Schulen sagen, ja, das können wir hier nicht machen, wir haben nicht die Voraussetzungen oder ihr Kind ist vielleicht an einer anderen Schule besser aufgehoben. Das heißt also, die Organisationsentwicklung, die Schule als Organisation muss von ihrer Perspektive her sagen, alle Kinder sind willkommen.
Ein wichtiger Aspekt, der auch immer wieder genannt wird, ist natürlich die Barrierefreiheit. Also wenn ich so an die Bedingungen in vielen Schulen denke, da ist das schier unmöglich eigentlich. Ja, es scheitert einfach an den vielen Treppen und Stufen.
Absolut richtig. Also eigentlich müsste jede Schule barrierefrei entwickelt werden. Und wenn wir uns überlegen, wie lange schon die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft ist, dann ist es eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir das nicht schon in der ganzen Zeit umgesetzt haben. Aber wie gesagt, da ist auch wieder die Frage, welcher politische Wille dahinter steckt, das dann auch konsequent zu tun.
Wobei es gibt immer noch Vorbehalte gegenüber dem inklusiven Lernen, selbst auch bei betroffenen Eltern, die denken oder die der Meinung sind, eine Förderschule fördert eben auch ihr Kind optimal und dort bekommt es sozusagen die 100%ige Unterstützung. Was sagen Sie diesen Eltern?
Also da haben wir nun ja schon über viele Jahre Forschungsergebnisse und das gemeinsame Lernen in heterogenen Gruppen ist lernförderlich, das wissen wir. Inklusive Bildung ist keine Platzierungsfrage. Es geht nicht darum, wo packen wir die Kinder hin. Es geht darum, wie entwickeln wir diese Schulen, dass sie Diskriminierung minimieren, soziale Partizipation maximieren und auch die Bildungschancen aller Kinder maximieren. Und das ist eine Entwicklungsaufgabe, die sich auf die Schule, auf das Schulsystem bezieht und keine Platzierungsfrage ist. Und da stecken wir noch zu sehr in dieser Platzierungsfrage drin, ohne jetzt wirklich zu sagen, ja, wo wollen wir in 5, in 10 Jahren stehen, dass Schulen sich so entwickeln, dass sie inklusive Schulen sind?
Seit 14 Jahren gibt es jetzt die UN-Behindertenrechtskonvention. Was würden Sie sagen, was muss eigentlich jetzt passieren, damit wir endlich mal auf diesen Weg uns begeben, überhaupt gemeinsames Lernen realistisch in der nächsten Zeit umzusetzen?
Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir diese Herausforderung als Entwicklungsaufgabe unseres Schulsystems annehmen und nicht so tun, als könnten wir die Inklusion quasi als Anhängsel umsetzen, also in ein strukturell selektives Schulsystem diese Anforderungen, die Inklusion mit sich bringt, einbinden. Das führt dann zu diesen Widersprüchen, zu diesen Spannungen, auch zu den Situationen, wovon Sie eben gesprochen haben, dass Eltern dann sagen, oh, dann geben wir unser Kind lieber zu einer Förderschule. Das heißt, es muss Politik klar sein, es muss aber auch gesellschaftlich transparent werden. Inklusion ist nicht die Frage der Platzierung, sondern die Veränderung des Schulsystems hin zu einem gerechteren Schulsystem, was alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern kann.
Inklusion in Deutschland, vor allem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da gibt es noch jede Menge Luft nach oben. Herzlichen Dank für das Gespräch an den Bildungsforscher und Professor für inklusive Schulentwicklung an der Universität Hannover, Rolf Werning. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag.